Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und wir beide wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir sind es auf jeden Fall und haben uns auch vorgenommen, uns wieder häufig zu sehen in diesem Jahr. Das ist einer unserer vielen Vorsätze. Und wir haben es dann auch heute direkt in die Tat umgesetzt, weil wir sitzen heute dann direkt wieder hier an einem Tisch, nehmen diese Folge zusammen auf. Und ich habe richtig Spaß heute mal wieder, glaube ich, das mit dir im Duo zusammen zu machen.
Ja, hoffentlich. Also Wir sind erstmal wieder im alten Setting seit wirklich langer Zeit. Kommt ein bisschen Nostalgie auf, aber wir kriegen das hier bestimmt wieder hin, so wie früher.
Genau. Und das erste Spiel auf unserer Agenda ist auch ein ganz besonderes gewesen, nämlich das Spiel in London zwischen Fulham und Arsenal. Das haben wir uns deswegen als erstes rausgesucht, weil das einige Rückschlüsse für uns zu bieten hat, dieses Spiel. Arsenal kam ja echt mit einer schlechten Form hier rein in die Partie, hat aus den letzten 5 Pflichtspielen nur einen Sieg geholt gehabt und davon auch noch 3 verloren. Fulham irgendwie auch sehr schlecht unterwegs gewesen die letzte Zeit, aus den letzten 3 Premier League-Spielen alle verloren und alle auch zu 0 verloren. Also eigentlich ein ganz guter Aufbaugegner für Arsenal. Am Ende kam es dann aber nicht so, aber wir starten erstmal mit dem Personal.
Genau, da lohnt es sich nämlich auch kurz hinzuschauen, weil es gibt 2, 3 Änderungen. Allen voran Kivior ist hinten links gestartet, wurde dann aber allerdings zur Halbzeit schon wieder rausgenommen für Tomiyasu. Auf der 8. Position ist Havertz wieder reinrotiert nach Gelbsperre. Und vorne drin kein Gabriel Jesus, das magische Dreieck vorne wird aufgebrochen, Nketiah auf der 9, Saka auf rechts und Gabriel Martinelli auf links. Bei Fulham ist es so ziemlich die beste Elf mit Iwobi auf der 10, Jimenez und Willian, beide wieder reinrotiert, für mich aber die bessere Variante. João Palhinha dabei, vielleicht als wichtigster Spieler, Leno hinten drin und dann ging es eigentlich los, wie du es angeteasert hast. Arsenal deutlich stärker, hatten einen wirklich guten Beginn, kommen sehr, sehr früh zur Führung. 5. Minute ist Saka zur Stelle, der abstaubt nach Top-Einzelleistung von Martinelli, der das Tor erzwingt. Und eigentlich ist es dann der Spielverlauf, den wir von früher kennen, dass Arsenal das im Griff hat.
Ja, wir haben es ja die letzten Wochen auch schon ein paar Mal hier und da gesehen, zum Beispiel auch bei Arsenals Auswärtsspiel in Liverpool, wo sie echt brutal stark in die Partie reingekommen sind und auch echt viel Druck gemacht haben, gefährlich wurden und auch in beiden Spielen in Führung gegangen sind, genau jetzt wie hier. Aber dann kommt irgendwas in die Köpfe der Spieler und sie lassen alle im Kollektiv nach. Sie nehmen ihren Fuß vom Gaspedal, spielen weniger druckvoll, weniger pressen und dann kommt eben alles so, wie es kommen muss und der Gegner wird stärker. Und so war es dann auch hier, weil Fulham noch in den ersten 30 Minuten zum Ausgleich kommt. Und zwar ist es nach 29 Minuten der Fall. Kearney kommt über links stark. Tolle Flanke auf den zweiten Pfosten. Da steht dann Raul Jimenez goldrichtig und ist eiskalt und erzielt es 1:1. War 3 Spiele vorher gesperrt gewesen. Und jetzt hier im ersten Spiel bei der Rückkehr sofort wieder der Ausgleichstreffer. Jimenez ist auch mittlerweile brutal wichtig geworden für Fulham.
Absolut, kann so langsam diese Mitrovic-Lücke füllen. Für mich auch wirklich eine Top-Variante, wenn er auf der 9 startet. Und dann muss man sagen, 2. Halbzeit, das große Anrennen von Arsenal wurde erwartet, aber so richtig durch kommen sie nicht. Eher ein ausgeglichenes Spiel, was dann auch am Ende die Spieldaten zeigen, also Werte wie Ecken, Ballbesitz, Torschüsse, alles relativ in der Waage. Und am Ende ist es Fulham, die das Spiel für sich entscheiden können. Rund um die Stundenmarke ist es De Cordova Reed, der mit dem 2:1 zur Stelle ist, drückt den Ball über die Linie. Und am Ende geht diese wirklich bescheidene Phase für Arsenal weiter. Du hast gerade schon vorgelesen, wenig Punkte, die letzten 5, 6 Pflichtspiele kommen sie einfach nicht richtig durch. Und am Ende reicht es nicht. Und man kann sagen, sie verlieren verdient auswärts bei Fulham, die wiederum eigentlich keine gute Phase haben. Also wir können, glaube ich, über die erste größere Krise sprechen bei Arsenal in dieser Saison.
Es ist eine Krise für die Gunners, ganz klar für mich. Am Ende haben sie auch hier über 60% Ballbesitz gehabt, aber sie wurden einfach viel zu selten gefährlich, was man auch daran sieht. Sie haben, wie gesagt, über 60% Ballbesitz gehabt, aber weniger Schüsse. Da hat Fulham nämlich mit 15-13 auch diesen Wert quasi für sich entschieden. Ja, Arsenal einfach viel zu ungefährlich, werden ganz selten nur zwingend vor dem Tor und auch wenig kreativ irgendwie. Und dann haben sie eben diese Phasen häufig drin in dem Spiel mittlerweile, wo sie einfach so ein bisschen Belagerung spielen, wo sie den gegnerischen 16er irgendwie fluten, ein bisschen Handball spielen, aber da kommt extrem wenig bei rum. Und dann bringt es uns auch schon zur nächsten großen Thematik, die wir aufmachen wollten heute, und zwar nämlich die Stürmerfrage bei Arsenal. Die Unzufriedenheit mit Gabriel Jesus wächst, wurde ja hier auch ersetzt durch Eddie Nketiah in der Startelf, der natürlich auch kein Spieler ist, der dich zur Meisterschaft schießt am Ende. Und so einen brauchen sie eigentlich. Deswegen die Frage, muss jetzt Ivan Toney kommen?
Irgendeinen Neuner würde ich schon gerne sehen. Also ob es jetzt Ivan Toney ist am Ende, wo du dir ja auch irgendwie eine moralische Komponente mit reinholst. Ich formuliere es mal so, ist ein Spieler natürlich, der mit Nebengeräuschen kommen würde nach der Sperre. Fakt ist aber, dass sie aktuell keinen Stürmer haben, der sie zur Meisterschaft schießen kann. Vor allem in dieser Form. Gabriel Jesus mit super Anlagen hatte eine Top-Phase, als er bei Arsenal ankam. Aber mittlerweile müssen wir sagen, dass es eben kein Top-Niveau ist. Nketiah für mich fast idealer zweiter Stürmer, aber eben auch genau das, ein zweiter Stürmer. Und ihn jetzt als Neuner zu sehen, als erste Wahl, ist, glaube ich, nicht das, was die Endlösung ist. Arteta hat es nach dem Spiel zusammengefasst auf die Frage hin, ob sie denn dieses Jahr die Liga gewinnen können. Er hat gesagt, wenn wir uns nicht verbessern in beiden Boxen, also vorne im gegnerischen 16er und im eigenen, dann nein, dann werden wir nicht Meister. Und für mich korreliert das einfach total mit dieser Stürmerfrage. Du hast hinten diese Restverteidigung. Ja, ein Thema, aber eben auch vorne. Der Trainer sagt es, ich glaube, jeder sieht es. Deswegen ein neuer Neuner jetzt in der Winterpause für die Rückserie wäre für mich der 100% richtige Schritt.
Ja, Toney ja nach wie vor nicht im Einsatz für Brentford aufgrund der Sperre. Brentford wiederum hat sich immer sehr selbstbewusst gezeigt und meinte, ja, er ist zwar gesperrt, aber das bringt uns jetzt nicht in eine Position, dass wir ihn verkaufen müssen oder unbedingt wollen. Und sie waren auch immer sehr aggressiv in ihrer Preisgestaltung, was das angeht. Sie haben immer gesagt, 80 Millionen aufwärts, das ist das, was wir eigentlich für ihn wollen, auch mit Sperre. Und ich glaube, da kann Arsenal einfach gerade nicht mitgehen. Sie haben ja auch im vergangenen Sommer dann schon viel investiert für Declan Rice zum Beispiel. David Raya haben sie am Ende nur ausgeliehen mit Kaufmöglichkeit dann nachher, weil das natürlich auch für sie immer offensichtlich war, Financial Fair Play, das müssen sie einhalten. Und jetzt können sie dann in dieser Problematik einfach nicht noch hingehen und 80 Millionen für Ivan Toney ausgeben. Das wird, glaube ich, nichts. Deswegen, diesen A-Stürmer werden sie, glaube ich, auf keinen Fall bekommen jetzt. Und dann ist eben die Frage, wird es daran einfach zwangsläufig nachher scheitern, wenn sie um die Meisterschaft mitspielen wollen?
Glaubst du nicht, dass sie die finanziellen Möglichkeiten hätten, All-In zu gehen für eine Neuner?
Ja, sie haben die schon. Aber ich glaube einfach nicht, dass es mit den Regularien der Premier League einhergehen kann, dass du jetzt nach diesem Sommer 105 Millionen für Declan Rice noch 80 Millionen für Toney ausgeben kannst.
Ja, gehe ich wahrscheinlich am Ende mit. Ist die Frage, ob das Arsenal abhält. Gab ja auch schon andere Vereine, die dann noch Lösungen gefunden haben über Verkäufe und Co. Wird man abwarten. Zweite Sache, Arteta hat quasi beide Boxen angesprochen, also auch die eigene. Glaubst du, dass man über das System sprechen muss? Es gab ja eine große Veränderung, nur noch eine Sechs mit Declan Rice und in der vermeintlichen Top-Besetzung jetzt mit Havertz und Ødegaard zwei offensiv denkende Spieler. Glaubst du, dass die Gegentore, die einfach zu viele sind im Moment, sich komplett ändern würden, wenn du einfach einen Thomas Partey oder einen Jorginho daneben stellst und wieder zu den klassischen zwei Sechsern gehst? Ist es für dich auch eine Systemdiskussion?
Das waren ja alles keine Spieler, die jetzt irgendwie gnadenlos überzeugt hätten. Also ein Jorginho und Partey, das waren dann ja auch irgendwie eher dann so Notnagel die letzten Jahre oder Monate. Aber trotzdem, Arsenal hat nach wie vor die zweitbeste Defensive der Liga. Das darf man nicht vergessen. Und klar, jetzt gerade verlieren sie oder geben sie zu viele Tore einfach her. Und es waren jetzt auch hier irgendwie billige Tore, die sie verschenkt haben. Aber trotzdem, ich glaube, das Problem ist dann doch eher im Angriff, wo sie einfach diesen ganz klaren Neuner vermissen. Jemand, der wirklich die 20 Tore einfach garantiert, der sie zur Meisterschaft schießt, den haben sie nicht. Und ich glaube, es wird dann auch schwer am Ende der Saison. Arteta war ganz enttäuscht nach der Partie und meinte, es war das klar schlechteste Spiel der Saison bislang, was er gesehen hat von seiner Mannschaft. Und das zeigt gerade auf jeden Fall ganz klar abwärts der Trend. Aus den letzten 6 Pflichtspielen mittlerweile nur ein Sieg und 4 verloren. Das ist nicht gut. Und was glaubst du jetzt in den nächsten Wochen? Einfacher wird es ja für sie jetzt auch nicht, ne?
Nee, definitiv nicht. Sie müssen sich jetzt irgendwie fangen. Ist ja auch einfach was mental, glaube ich, schwierig ist, wenn du so um den Jahreswechsel, wo es langsam in die heiße Phase gehst, einfach deine Punkte nicht holst und dann so Spiele wie gegen Fulham, wie gesagt, die eben auch nicht in guter Form sind, wo du einen absoluten Pflichtsieg hast, da dann am Ende verdient verlierst. Ich glaube, da ist viel Arbeit in den Köpfen für Arteta und den Staff, das wieder umzubiegen bei den Spielern. Ich habe trotzdem Vertrauen, das ist eine wirklich gute Truppe. Trotzdem, ich glaube, ein, zwei neue Impulse, auch wenn es dann nicht der 80-Millionen-Stürmer ist, wird ihn gut tun. Und wenn du dann vielleicht noch dich clever verstärkst, ein, zwei Spieler aus der Formkrise ein bisschen rausholst, dann ist, glaube ich, alles drin.
Direkt der Disclaimer auch hier an der Stelle, dass jetzt erstmal natürlich Pause ist in der Premier League für 2 Wochen, weil nächste Woche der Pokal ansteht und danach geht es dann am 13.01. wieder weiter. Und das war jetzt unser Startspiel heute mit Arsenals nächster Pleite, dieses Mal in Fulham. Hallo Leute, hier sind Leon
Und Robin.
und der Sponsor der aktuellen Folge. Seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser PayPal-Konto.
Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht.
Das zweite Spiel der heutigen Folge heißt dann Liverpool gegen Newcastle United. Ein Spiel mit ja, zwei Mannschaften, die mit echt ganz verschiedenen Vorzeichen gerade in dieses Spiel gekommen sind. Newcastle mit einer handfesten Krise, nur ein Sieg aus den letzten 7 Pflichtspielen und was auch wirklich unfassbar ist, Newcastle konnte keines seiner letzten 27 Premier League-Spiele in Liverpool gewinnen, haben also echt furchtbare Erfahrungen in Anfield gemacht über die Jahre und Jahrzehnte. Und das in der Form, in der sie gerade sind, wie gesagt, ist dann auch natürlich echt ein ganz undankbares Auswärtsspiel.
Ja, ich glaube, kann so von der Matchansetzung nicht viel schlechter kommen. Für Newcastle ein unglaublich unangenehmes Auswärtsspiel bei Liverpool, die ja auch top in Form sind. Und dann musst du eben gegen eine Elf spielen, wo man jetzt schon ein Halbserienfazit ziehen kann, dass sich das richtig zusammenfügt bei Liverpool. Im Zentrum Szoboszlai, der für mich vielleicht einer der besten Neuzugänge ist überhaupt, den wir in der Premier League sehen, absolut gesetzt auf der Achterposition. Daneben Endo, der diese Sechserposition jetzt übernimmt und sich langsam, glaube ich, in Klopps und ja, in die Herzen der Liverpool-Fans langsam reinspielt, hat eine richtig gute Phase. Curtis Jones ist in Topform. Vorne Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz, Jota und Gakpo können von der Bank kommen. Also ja, wirklich viel Qualität und auch gute Form eigentlich bei Liverpool. Und dann versucht Newcastle sich irgendwie dagegen zu stellen. Gerade im Mittelfeld mit Longstaff, Guimaraes, Joe Linton und Miley, also eigentlich 4 gelernte Achter mit dabei, versuchen ein bisschen mehr Kontrolle für sich zu erklären. Dahinter die Viererkette, eigentlich das Prangstück, was wir noch kennen von ihnen mit Byrne, Boatman, Cher und Livramento. Also sehr viel, ja auch defensive Qualität. Ich glaube, Newcastle und Eddie Howe hatten hier den Plan, eher abwarten zu spielen, aber ja, das ganze Spiel hatte dann doch irgendwie noch eine ganz eigene Geschichte.
Ja, und viele schieben dann Newcastles aktuelle Pleitenserie auch auf ihre angeblich so großen Verletzungssorgen. Ich finde die aber gar nicht so krass wie jetzt bei anderen Mannschaften. Also wenn du da mal durchschaust, klar, da fehlt dann zum Beispiel ein Harvey Barnes, Nick Pope oder auch ein Tonali natürlich gesperrt wegen seiner Wettverstöße. Aber die meisten Stammspieler haben sie ja gerade noch dabei und stehen dann auch eben hier in der Startelf. Deswegen, da kann dann nicht alles nur auf ein paar Verletzungen und Sperren geschoben werden. Aber trotzdem, wie Liverpool in das Spiel hier reinkommt, unfassbar stark. Spielen wirklich Newcastle phasenweise an die Wand, bekommen auch dann direkt einen Elfmeter nach 20 Minuten, den Salah dann verschießt. Ungewöhnlicherweise für Mo Salah. Aber dann sollte trotzdem noch seine Stunde kommen. Und zwar in der zweiten Hälfte, weil er direkt nach dem Seitenwechsel das 1:0 schießt und sollte auch noch nachher eine ganz entscheidende Figur sein. Und er gibt da vor allem in dieser zweiten Halbzeit eigentlich nicht zu stoppen.
Nee, in der 49. Minute war es dann auch sein 150. Premier League-Tor, also sehr besondere Marke für ihn. Hinterher sollte sogar noch eins dazukommen. Also wir stehen jetzt bei 151 Toren insgesamt. Also, dass der erste Treffer in der 49. Minute fällt, ist eigentlich ein Skandal. Also sie müssen 3-4-0 führen, hatten unglaublich viele Chancen. Dann platzt aber der Knoten, das kann man so sagen. Auch wenn Isak noch zwischendurch zum 1:1 ausgleichen kann, ist es dann Jones und Gakpo, die in der 74. und 78. Minute das 2 und 3:1 machen. Boopman nach der Ecke trifft tatsächlich zum zweiten Mal für Newcastle, aber hinten raus ist es dann der zweite Elfmeter für Salah. Diesmal trifft er, den lässt er sich nicht nehmen. Und dann ist der Endstand 4:2. Aber eigentlich wird diese Erzählung dem Spiel überhaupt nicht gerecht, weil es statistisch eins der abgefahrensten Sachen ist, die lange, lange passiert sind in der Premier League. Denn seit Beginn der Datenerfassung, ja, also wir sprechen über einen Zeitraum von 2010, 11 bis heute, gab es noch nie in der Premier League einen höheren Expected Goals Wert als den von Liverpool in dieser Partie. Das waren 7,27. Also sie haben mit 4 Toren noch massiv underperformed und haben so ein Feuerwerk vorne abgelassen mit 34 Schüssen auf das Tor des Gegners. Das sind absolute Fabelzahlen, also offensiv extrem aktives Liverpool und Newcastle kann wirklich froh sein, dass wir hier nicht über eins dieser legendären 9 oder 10 zu 0 sprechen.
Ja, ich glaube, Salah und sein Elfmeter, das war ein relativ hoher Expected Goals Wert noch, den er dann vergeben hat. Nunez hatte auch noch einige Großchancen, die er vergeben hat, wie so häufig leider bei ihm. Und allein in der Pause stand es 18 zu 1 nach Schüssen. Das war in der Pause. Und da stand es eigentlich noch 0 zu 0 nach Toren. Also wirklich unfassbare Zahlen. Man muss auch dazu sagen, Dubravka hat einen unfassbaren Tag gehabt. Also vor allem in der ersten Halbzeit, was Dubravka da rausgeholt hat, ich konnte es fast nicht glauben. Er hat schon mal so ein paar Tage gehabt. Ich weiß noch gegen Man United einmal, wo er fast alles hält. Aber dann nachher, dann stürmen sie einfach in den Strafraum und hauen dann ihm auch noch die 4 Dinger rein. Aber trotzdem. Das war ja echt eine Unwucht. Das war wirklich ein Klassenunterschied fast und irgendwie beängstigend schlecht von Newcastle, was die reine Leistung angeht, aber auch irgendwie beängstigend gut von Liverpool. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da jetzt beeindruckender fand.
Ja, ich glaube schon. Also wenn du eigentlich bekannt bist oder mal bekannt warst für deine Defensive und dann wird so ein Spiel gegen dich veranstaltet, dann musst du auf Newcastles Defensive schauen. Ist einfach nicht akzeptabel. Also nochmal, wenn das Spiel normal läuft und diese Expected Goals Wert, die liegen meistens unter den tatsächlich erzielten Toren, so als Erfahrungswert. Das sind ja statistische Erhebungen. Das ist eigentlich ein 9-10-Tore-Spiel, nur auf Liverpools Seite. Und dann müssen wir über Newcastle reden. Bei allem Respekt für die Liverpool-Offensive, das ist überhaupt nicht mehr das, was mal war. Obwohl sie 4 Tore kassieren, ist der Torwart mit Abstand der beste Spieler bei Newcastle. Darf nicht sein, ist aber passiert. Und für mich sprechen wir hier eher über Eddie Howe und die Defensive von Newcastle als über Liverpools Offensive.
Ja, kassieren dann in 12 Minuten 3 Tore zwischen der 74. und der 86. Eine ganz schlechte Phase von Eddie Howes Mannschaft. Und ja, ich fand noch wirklich herausragend einmal einen Pass von Mo Salah mit dem Außenriss. Ich glaube, es war für Gakpos Tor zum 3 zu 1 den Ball, den spielen nur drei, vier Menschen auf der ganzen Welt. Er ist einer davon. Und am Ende war hier wieder Mann des Spiels, macht die 2 Tore selbst, ist auch noch Vorlagengeber. Und obwohl er vorher den Elfmeter vergeben hat, ist es wieder eine Mo Salah-Show. Spannend. Haben wir gerade schon gehört, sein 150. Tor in der Premier League hat er gemacht. Aber bald muss Jürgen Klopp für längere Zeit ohne seinen Schützling auskommen. Und das könnte ganz bitter werden.
Ja, in der Bundesliga irgendwie deutlich größeres Thema als in England, aber natürlich betrifft es auch die Premier League Clubs. Der Afrika Cup kommt und genauso der Asian Cup. Also wirklich schlechte Nachrichten für alle, die ja auf diese Spieler verzichten müssen. Und dann ist wahrscheinlich Mo Salah der größte Name, der die Premier League da vorübergehend verlässt. Sollte Ägypten, angeführt von ihrem Egyptian King, wirklich das ganze Turnier durchspielen, könnte er bis zu 8 Spiele verpassen für Liverpool, also wirklich eine Riesenzahl. Und wenn wir das mal ein bisschen in Kontext setzen, jetzt mit diesem Spiel, dass man sieht, da ist viel Offensivpower, aber extrem wenig Effektivität. Und wenn, dann ist es immer Mo Salah, der den entscheidenden Pass spielt oder das Tor macht, dann sind das richtig schlechte Nachrichten für Liverpool.
Ja, also bis zu 8 Pflichtspiele. Das sind auch 2 Duelle gegen Arsenal. Das ist ein Duell gegen Chelsea. Und das sind ganz viele Punkte, die da erspielt werden ohne Mo Salah. Und ich glaube, wenn die den nicht gehabt hätten, die ganze Saison über, dann wäre das für die eine ganz andere Spielzeit bislang gewesen, weil der die echt in vielen Situationen gerettet hat, mit ganz wichtigen Toren. Und das könnte jetzt für die echt ein Gamechanger sein. Ich weiß natürlich noch, dass am Tottenham auch auf Heung-min Son verzichten muss. Natürlich auch ein riesiger Ausfall. Aber ich würde sagen, keiner wiegt so schwer wie jetzt der Wegfall von Mo Salah.
Ja, gehe ich mit. Und man muss sagen, Liverpool, so ein bisschen das Undercover-Team der Saison, ist Erster. Durch die Niederlage von Arsenal sind sie jetzt Erster am Ende des Jahres 2023. Gehen also als Tabellenführer ins neue Jahr. Sind jetzt mit 45 Punkten nach 20 Spielen ja der statistische Top-Favorit auf den Titel, weil aktuell die meisten Punkte. Und ja, das ist Verdienst von Mo Salah, gerade in dieser Offensive, die wirklich nicht von Effektivität geprägt ist.
Und du würdest ja wahrscheinlich auch immer sagen, wenn ein ganz wichtiger Spieler nicht fehlen sollte, dann so in der Periode jetzt gerade, so neues Jahr, die kalten Monate noch, da ist immer so viel, was die Spiele angeht. Und jetzt würde ich sagen, irgendwie auch ganz interessant, sie haben jetzt nämlich als nächstes 2 Cup-Spiele zu bestreiten, Liverpool. Nächste Woche Sonntag auswärts gegen Arsenal im FA Cup und danach am Mittwoch zu Hause gegen Fulham im League Cup. Ich weiß gar nicht, ob das Jürgen Klopp gerade so recht ist, noch in allen Wettbewerben in England drin zu sein. Weil ab und zu können die auch sehr gerne auf einen Pokal verzichten. Ob das jetzt ihm so gelegen kommt, diese beiden Cup-Spiele, wenn du jetzt da auch eigentlich Ruhe haben könntest wie andere Mannschaften, weiß ich nicht.
Ja, garantiert freut er sich nicht. Also ich glaube, so Cup-Spiele jetzt, du hast einfach die Dauerbelastung, du hast nicht diese 1-2 Wochen klare Pause, wie es andere Vereine haben, die eben nicht mehr beteiligt sind. Trotzdem muss man sagen, dass ja Liverpool eigentlich noch ganz gut wegkommt, auch wenn der Ausfall personell einfach schmerzt, sind es am Ende nur 2 Spieler, die sie wirklich vermissen mit Endo und Salah. Wenn wir so die anderen Top-Clubs uns anschauen, ist es bei Arsenal, Elneny, Tomiyasu, Aston Villa ja auch mit Chancen noch ganz oben mitzuspielen, verzichtet nur auf Bertrand Traoré. City verzichtet auf keinen einzigen Spieler. Bei Man United sind es mit Amrabat, Diallo und Onana gleich 3 Spieler, die weg sind für unbestimmte Zeit. Und Tottenham trifft es auch relativ bitter. Es sind zwar nur nominell 3 Spieler, aber 3 Stammspieler mit Bissouma und Saar, fällt die ganze Achse in der Mitte weg. Und natürlich Heung-min Son, vielleicht als prominentester Name, ganz klar aus dem Team nicht mit dabei. Also ich glaube, ein Faktor, der fast noch unterschätzt wird, weil dir einfach Stützen wegbrechen auf unbestimmte Zeit. Du kannst nicht richtig planen, du musst dein Team umstellen. Und ich glaube, gerade im Kampf ganz oben mit den genannten Clubs könnten da Veränderungen kommen.
Es ist wahnsinnig bitter. Und das ist dann auch immer so ein Zwiespalt. Ich glaube, die Spieler, die sind schon wahnsinnig intensiv drin in diesem Liga-Alltag. Die fiebern wirklich mit ihrer Mannschaft mit. Aber klar, die Nation zu vertreten bei einem großen Turnier ist auch mal was ganz Besonderes. Und deswegen ist es einfach ein Zwiespalt, dem dann die Vereine häufig auch einfach stattgeben müssen und dann die Spieler gehen lassen müssen, auch wenn sie es wahrscheinlich überhaupt nicht gerne tun. Aber so ist es eben. Und ich würde sagen, wir schließen das kurz ab mit Liverpool. Das war mal eine richtige Ansage von Ihnen, hier dieser 4-2-Statement-Sieg gegen Newcastle. Ich würde sagen, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, sie haben eine Chance auf den Titel. Nach solchen Spielen muss man sagen, sie sind wahrscheinlich der Favorit, oder?
Für mich weiterhin nicht. Also würde ich nicht mitgehen. Für mich Arsenal und City noch vor Liverpool in meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung. Gerade mit dem Salah-Ausfall jetzt durch den Afrika-Cup. Aber klar ist, nicht nur wegen den Ergebnissen, sondern wegen der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, definitiv ein Anwärter und macht im Moment Riesenspaß. Ich glaube nur einfach nicht, dass sie so konstant das halten können. Für mich ist das sehr neu zusammengesetzt und ich glaube, man wird da auch Tiefen noch haben in der Rückrunde. Aber wenn nicht, wer weiß. Klopp wurde natürlich auch auf dieses Thema angesprochen und hat nur gesagt, Kevin De Bruyne is warming up and the whole country is shaking. Also er hat auf jeden Fall ein bisschen Angst vor Kevin De Bruyne und dem Run, den City wieder starten könnte. Und ich würde mich da einfach anschließen. Fakt ist aber, aktuell Liverpool verdient Tabellenerster.
Mit 45 Punkten, danach kommt Aston Villa auf Platz 2 mit 42 Punkten. Danach schon Man City, die mächtig Boden gut gemacht haben in den letzten Wochen mit 40 Punkten. Dann kommt Arsenal mit 40 Punkten und Tottenham mit 39 Punkten. Ich finde es Wahnsinn, wie schnell sich dann auch so Stände verschieben können. Ich weiß noch, so kurz vor Weihnachten, da war Arsenal Tabellenführer. Und wir haben gesagt, was die jetzt gemacht haben in der letzten Zeit, da war City ja auch noch bei der Club-WM, das war schon Wahnsinn. Und jetzt verliert zum Beispiel Arsenal innerhalb von eigentlich 10, 12 Tagen so viel Boden, das ist unfassbar. Mittlerweile haben die sogar City quasi vorbeiziehen lassen müssen. Das ist ja Wahnsinn. Und du würdest ja eigentlich sagen, vor 12 Tagen hätte Arsenal keinen Spieler verpflichten müssen. Und jetzt sprechen wir auch gerade hier schon wieder drüber, dass Arsenal was machen muss auf dem Transfermarkt.
Ja, und für mich genau andersrum der Fall bei City, die schon totgeredet wurden, 2-3 Mal und wo man von einer wirklich, wirklich verkorksten Hinrunde gesprochen hat, phasenweise. Die sind jetzt mit 19 Spielen Dritter, haben also noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen sollten, sind sie mit 43 Punkten auf Platz 2, also vor Villa, und nur 2 Punkte hinter Liverpool, also genau einen Sieg entfernt. Und ja, deswegen für mich sie im Moment der Favorit. Einfach wenn du dir die letzten Jahre anschaust, ist es schwierig, auf ein anderes Ergebnis zu kommen. Aber wirklich spannend, wie schnelllebig das ist. Und ganz ehrlich, wie cool, dass wir 4, 5 Teams in dieser Verlosung haben zum jetzigen Zeitpunkt.
Deswegen, man müsste sich auch eigentlich ein bisschen zurückhalten mit diesen ganzen Prognosen. Weil das ändert sich wirklich jede Woche. Und das kann wirklich auch irgendwie keiner ernst nehmen. Aber wir hatten ja gerade dann auch die verschiedenen Cups angesprochen, die jetzt im Ausland anstehen. Und die Mannschaft, die davon wohl am härtesten getroffen wird, ist eine Mannschaft des Mittelfelds, und zwar die neue Mannschaft von Nuno Espirito Santo, und zwar Nottingham Forest. Die müssen jetzt demnächst auf 6 Spieler verzichten durch den Afrika Cup alleine, und zwar sind das namentlich Serge Aurier, Boly, Sangaré, Kouyaté, Niakate und Aina. Das sind 6 Spieler, davon sind die meisten Stammspieler. Aber vorher hatten sie trotzdem noch mal eine große Aufgabe, und zwar Manchester United zu Hause, die ja am letzten Spieltag noch für reichlich Furore gesorgt hatten durch den Comeback-Sieg gegen Aston Villa. Du hast sie danach ja auch sehr gelobt. Ich war ja fast schon geneigt zu sagen, das ist der neue Favorit für dich auf die Meisterschaft, nach dem, was du da gesagt hast. Aber jetzt hatten sie eben wieder mal ein schwieriges Auswärtsspiel zu bestreiten in Nottingham und sind dabei wieder mal nicht weich gelandet.
Nee, nicht wirklich, muss man sagen. Also wir haben viel, viel über United gesprochen die letzten Wochen. Ich letzte Woche mal positiver, aber hauptsächlich...
Zu viel.
Könnte man munkeln. Ja. Hauptsächlich negativ. Ist gefühlt seit der Ronaldo-Zeit im Moment die intensivste United-Phase in unserem Podcast, aber einfach wegen der aktuellen Form. Jetzt in diesem Spiel waren es hinten wieder Evans und Varane, die die Null halten sollten. Doppelsechs mit Eriksen und Mainu auf Außen, Garnacho und Anthony. Und ganz vorne mal wieder Rashford von Anfang an auf der 9 und Bruno Fernandes dahinter, wie man es kennt. Zur Halbzeit wurde dann auch direkt getauscht, vielleicht das noch zur Vollständigkeit. Das heißt, Mainu hat nur eine Halbzeit bekommen, McTominay dann die zweite. Einfach wenig Stabilität gerade auf diesen Sechserpositionen. Und auch im Spiel war es einfach keine Glanzleistung. Die erste Halbzeit hat gar keine Tore gesehen. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann Dominguez, die er mit einem sehenswerten Treffer mit der rechten Innenseite links unten einschiebt. Und dann steht es 1-0. Es gibt noch den Ausgleich von United zwischenzeitlich durch Rashford, wo Garnacho einen Pass vom Nottingham-Torwart Turner richtig gut abfängt und antizipiert, dann querlegt eben auf Rashford, der den Ball reinschiebt. Aber am Ende ist es Gibbs White, der mit der rechten Innenseite und ganz, ganz, ganz viel Platz, 20 Meter vor dem Tor, für die Entscheidung sorgt und den 2-1 Sieg eintütet. Und genau dieser Gibbs White hat für mich auch die Szene des Spiels gemacht. Nicht mit dem Siegtreffer, sondern mit der Ansprache vor dem Spiel.
Ja, das war echt eine ganz spannende Sequenz. Und zwar hat dann die Kamera sehr eng drauf oder sehr nah drauf gehalten auf diesen Nottingham-Spielerkreis vor dem Anpfiff. Und dann ist Gibbs White aufgefallen mit einer Ansage in Richtung der United-Spieler. Guckt mal, Leute, guckt in deren Gesichter, die wollen nicht hier sein. Und dann kam der Kameraschwenk auf Eriksen, der wirklich absolut gelangweilt aussah und absolut auch lustlos erschien auf das kommende Spiel, auf die 90 Minuten. Und es war dann irgendwie doch sinnbildlich. Nottingham wollte es einfach deutlich mehr in diesem Spiel als das große Manchester United. Und ich habe letzte Woche natürlich absichtlich mich auch zurückgehalten, weil ich weiß, diese Mannschaft, der kannst du nicht vertrauen. In einer Woche, dann liefert die eine gute zweite Halbzeit ab und kommt zurück von 0-2. Und in der nächsten Woche hat die wieder mal so eine schlechte Leistung wie gegen Nottingham hier drin. Das ist einfach so eine inkonstante Mannschaft, der ich absolut nicht mehr über den Weg traue. Ich traue ihr auch überhaupt nichts mehr zu. Dem Trainer traue ich seit Ewigkeit nichts mehr zu. Den einzelnen Spielern sehr, sehr wenig. Und ich weiß nicht mehr noch, was ich jetzt dazu Neues sagen soll. Also mein Urteil ist gerichtet über den Trainer, über die meisten Spieler. Der Trainer für mich passt nicht zum Verein, er ist der Aufgabe aber überhaupt nicht gewachsen, ebenso wenig wie die meisten Spieler. Viele davon wurden auch von ihm transferiert, ein Anthony für 80 Millionen, das ist einfach ein Witz. Ich glaube, Ajax kann es bis heute nicht glauben, wie sie das damals vollbracht haben, diesen Wechsel wirklich zustande zu bringen für diesen Preis. Deswegen, ich finde es einfach nur noch irrwitzig und da muss sich ganz viel ändern. Und wir hatten in der letzten Folge ja auch die Frage der Woche gehabt für euch unter der Podcast-Folge auf Spotify, wo Sir Jim Ratcliffe, der neue Anteilseigner von United, zuerst ansetzen muss in seinem Neuaufschwung im Old Trafford. Und da war eure favorisierte Antwort bei der Mannschaft, das war nämlich knapp 40%. Danach folgte der Trainer und der Transferbereich mit jeweils 27% und ganz zum Schluss erst das Stadion mit nur 6%. Wir erinnern uns, da soll ja demnächst einiges geschehen beim Umbau. Also die Mannschaft seht ihr da ganz klar im Fokus. Ist es für dich genauso? 40% der Hörer sagen die Mannschaft.
Ja, für mich gehört der Trainer schon dazu, weil, wie gesagt, das war auch so mein Hauptpunkt, den ich eigentlich rüberbringen wollte die letzten ein, zwei Wochen, dass du irgendwie ein Gerüst formen musst. Für mich ist das größte Problem Inkonstanz und Unklarheit. Und wenn du einfach 6, 7 Spieler findest, die so ein Gerüst bilden können und du hast dann den richtigen Trainer, unabhängig davon, ob es am Ende man sich entscheidet, dass Ten Hag dieser Trainer sein soll oder nicht, du brauchst für mich diese Entscheidung, du brauchst diese klare Ansage, dass 5, 6 Spieler dann Vertrauen bekommen, die spielen immer, die bilden die Achse und das sehe ich eben nicht. Für mich ist es dann am Ende ein Bruno Fernandes, Rashford, Casemiro, Garnacho und ein Varane vielleicht. Vielleicht sogar Maguire, wenn er fit ist, weil du brauchst einfach Leute, die in irgendeiner Weise noch für diesen Verein stehen. Für mich ist dieses Chaos, was du siehst, diese vielen, vielen Nebenthemen das größte Problem. Und ja, am Ende bin ich dann auch bei den Hörern. Dann sprechen wir über die Spieler und dann ist es die Zusammensetzung und vereinzelt Verstärkung, weil ich glaube, du kannst ja nicht den ganzen Kader umwerfen. Jetzt in der Winterpause geht einfach nicht.
Und da kommen wir dann trotzdem auch schon zu unserem ersten Transfer-Talk. Und zwar ist es Jadon Sancho, der wieder mal die Schlagzeilen befüllt. Gar nicht mal so lange nach seinem Wechsel von Dortmund nach United kommt anscheinend wieder die Rückkehr zum BVB. Und zwar hat man sich wohl auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt. Das Gehalt von Jadon Sancho bei United ist natürlich gar nicht mal so gering mit 300.000 Pfund die Woche. Davon übernimmt der BVB wohl ein Drittel und dann noch eine kleine Leihgebühr. Und am Ende wird es dann wohl ein Paket von 3,5 Millionen Euro für eben die restliche Spielzeit. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, was United einmal für ihn gezahlt hat, plus dem Gehalt, was sie wöchentlich zahlen, wie gesagt, 300.000 Pfund die Woche. Deswegen würde ich sagen, ein miserables Geschäft insgesamt für Manchester United, die jetzt noch quasi draufzahlen, dass er woanders spielt, nämlich bei Dortmund. Für Sancho ist es ganz gut, wieder mehr Spielzeit zu bekommen und für Dortmund, denke ich mal, auch ein No-Brainer.
Ja, wenn das durchgeht, müssen wir, glaube ich, Dortmund gratulieren, weil die wirklich nur gewinnen können. Ist ein überschaubarer finanzieller Aufwand für sie, kaum Risiko. Und wenn Sancho nur annähernd in die Richtung kommt, wie er schon für Dortmund gespielt hat, dann ist es einfach eine Riesenbereicherung, nicht nur für Dortmund, sondern für die ganze Bundesliga. War ja wahrscheinlich der Spieler, für den du den Fernseher angemacht hast. 1-gegen-1-Situation, Tore, super trickreich. Also wenn wir den Sancho zurückbekommen, bin ich happy. Ich bin mir aber nicht sicher. Also klar, in einer idealen Welt profitieren alle. Sancho kommt zurück in Form. Dortmund hat einen Top-Spieler. United hat wohl ohne Kaufoption eben nicht den Verlust des Spielers komplett, sondern kann, wenn er wirklich zu alter Stärke findet, ihn weiterverkaufen oder selber nutzen. Ich sehe es aber nicht. Also für mich ist so viel passiert, so viel vorgefallen im Kopf des Spielers, sportlich. Er ist jetzt so lange raus. Ich bin mir nicht sicher, ob das Talent, was er ohne Frage hat, reicht, um dann auf diesem Level Bundesliga in diesem Team unter Edin Terzic, was jetzt auch nicht super sprüht und nur nach vorne spielt, ob das jetzt sofort eine Liebeshochzeit ist.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Trotzdem würde ich sagen, wenn der irgendwie da anknüpfen kann, dann war es natürlich super für Dortmund wieder einmal. Ich weiß noch, dass sie ja zuerst 120 Millionen haben wollten im Sommer vor 2 Jahren. Dann ist er nochmal geblieben und dann haben sie am Ende, ich glaube, für 85 Millionen ungefähr ja gesagt. Immer noch unglaublich. Also Anthony 80 Millionen, Sancho ein bisschen mehr wahrscheinlich noch. Dann Højlund, Spieler wie Fred, die damals für unglaublich viel Geld gekommen sind. Casemiro, der auch noch für sein Alter wahnsinnig teuer war und auch ein wahnsinnig hohes Gehalt nach wie vor bezieht, hat damals ja ungefähr irgendwie so 60 Millionen gekostet für Real Madrid. bekommt noch viele hunderttausend pro Woche mit einem Langzeitvertrag. Also das Business, was sie gemacht haben, war einfach katastrophal. Und ich weiß wirklich nicht, wo du anfangen willst. Weil du kannst ja einfach nicht jetzt 10 Spieler verkaufen.
Naja, aber du kannst dich, glaube ich, clever verstärken. Also es ist in der ersten Linie jetzt gut, dass sie Spieler loswerden, die ja nicht mal im Kader sind oder keine Rolle spielen. Ich würde da Van de Beek noch mit reinnehmen, der wieder jetzt gegen Nottingham 90 Minuten auf der Bank saß. Ist jetzt offiziell bei Frankfurt vorgestellt worden. Die haben aber eine Kaufoption. Aber trotzdem holst du die irgendwie oder schaffst Problemstellen ab und gibst eben anderen wieder die Möglichkeit, irgendwas aus den Jungs zu machen. Und wenn du das mit Sancho und Van de Beek hinbekommst, freue ich mich erstmal, weil es in die Bundesliga geht und wir die Jungs gucken können. Aber auch, glaube ich, ist es für United der Schritt, eben auszudünnen und dann kannst du 2, 3 Spieler holen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass du 10 neue holen musst. Für mich musst du nur die Spieler wieder in irgendeiner Weise in Form bringen, ein System bilden und dann kannst du auf 2, 3 Positionen dich verstärken oder rotieren. Aber wie gesagt, Inkonstanz ist für mich das Wort, was United beschreibt.
Ja, und nächste Woche steht für sie auch ein sehr kniffliges Spiel auf eine Art an, und zwar das Pokalspiel gegen Wigan. Das ist ein Drittligist und man mag sich gar nicht richtig ausmalen, was passieren könnte, wenn nachher Wigan United in der dritten Runde des FA Cups wirklich rausschmeißen sollte, weil sie auch noch nach Wigan müssen. Natürlich ein super Aufbaugegner und sie können sich mal ordentlich den Frust von der Seele ballern, aber wenn der Spieler lange 0-0 stehen sollte und dann irgendwie Nachspielzeit kommt und dann kommt ein langer Ball rein, jetzt schon Angst vor United wirklich.
Wenn du tippen müsstest, was sagst du, kriege ich ein Ergebnis von dir?
Ich habe Wigan jetzt dann doch gar nicht mal so häufig gesehen, die aktuelle Saison in der dritten Liga, deswegen kann ich jetzt einfach wenig über ihre Stärke momentan aussagen, aber ein knappes Spiel mit einem haarigen Ausgang würde mich jetzt gar nicht mal so überraschen, vielleicht irgendwie so ein mühehaftes 2-0 oder so vielleicht für United.
Okay, 2-0 am Ende würden sie, glaube ich, mitnehmen.
Ja, ja.
Aber ja, sei es drum. Das war unser drittes Spiel heute in der Rundschau. Transfer-Update hatten wir auch schon ein bisschen mit drin. Jetzt gehen wir über zum Ergebnisüberblick und machen den Anfang mit Chelsea, wo einer so richtig aufgefallen ist. Und der ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch einem von euch, einem Hörer. Deswegen nehmen wir euch da gerne mit seiner Frage.
Ja, und zwar hat Chelsea gegen Luton spielen müssen. Und Luton war die letzten Wochen auch immer wieder sehr, ja, ein komisches Pflaster für größere Vereine in der Premier League, die echt gut aufspielen und sich auch etwas trauen mittlerweile. Und nach Luton zu fahren, ist, glaube ich, für keinen angenehm. Aber ein Spieler, der war wieder mal der Erfolgsgarant für Mauricio Pochettino. Und das war wieder einmal Cole Palmer. Schon mittlerweile mit 8 Premier League-Toren. Und der Valentin hat uns 10 Euro geschickt. Erstmal vielen Dank dafür. Und hat uns auch eine Frage zukommen lassen, die wir auch sehr spannend fanden und dementsprechend heute direkt einbinden wollten. Und zwar, Herr Jungs, ich bin großer Fan von eurem Podcast. Was ist eure Meinung zu Chelseas Cole Palmer? Haut rein mit einem blauen Herz, deswegen wohl Chelsea-Fan. Ja, unsere Meinung natürlich hat sich auch durch dieses Spiel hier nicht mehr großartig verändert. Ich würde sagen, er ist mit Abstand der beste Chelsea-Spieler in dieser Saison. Ohne ihn wären sie dann doch wahrscheinlich eher im Abstiegskampf zu finden. Und ich habe mich dann auch gefragt, was ich irgendwie spannender finde. Jetzt denk mal, ihn in einer besseren Mannschaft. Meinst du, wenn er jetzt da so aufspielen würde, wäre das noch besser? Oder ist es gerade deswegen so toll, wie er spielt, weil es dann eben doch eine Mittelmaßmannschaft ist?
Ja, Mittelmaßmannschaft ist hart, aber tabellenmäßig wahrscheinlich richtig. Ich glaube, das ist genau richtig für ihn. Ich glaube, das ist ein Spieler mit unglaublichem Talent. Gerade was er im 16er macht, um den 16er rum, ist im Abschluss so eiskalt und so clever in seinen Bewegungen. Also hier sein zweites Tor, fast in Özil-Stil, wo er eigentlich frei vom Tor ist und dann nochmal den Haken schlägt und die Verteidiger rutschen vorbei. Also wirklich tolle Treffer, die er gemacht hat. Immer wieder auch Verantwortung übernommen, in wichtigen Momenten den Elfmeter gemacht. Gegen City erinnere ich mich. Also für mich auch der absolute Lichtblick. Und dann am Ende, trotz der riesen Ablösesumme, wenn man es mit United-Transfers vergleicht, ein Top-Griff, weil er ihnen richtig weiterhilft. Woche für Woche macht die wichtigen Dinger und passt irgendwie gut rein. Ich bin echt gespannt, was er mit Nkunku zusammen macht, wenn die beiden fit sind. Aber ich glaube, du stellst die Frage als Chelsea-Fan sehr clever, weil es, glaube ich, das Positivste ist, was man bei Chelsea aufgreifen kann. Riesen, riesen Fußballer.
Deswegen, also die meisten Transfers haben dann doch eher nicht eingeschlagen und war dann doch auch eine große Geldverschwendung von Todd Boehly, aber der Transfer hat sich absolut gelohnt. Ich muss sagen, hat mich überrascht. Ich hätte ihm wirklich diese Form nicht zugetraut. Dafür war er einfach noch für mich zu unerfahren und zu jung in der Premier League. Aber was der mittlerweile abreißt, ist unglaublich. Und Chelsea auf Platz 10 gerade. Ich denke, ohne ihn wären das bestimmt 3-4 Plätze noch weniger. Aber wie gesagt, sie gewinnen am Ende dieses Spiel auch durch Cole Palmer mit 3-2. Vielen Dank nochmal an Valentin. Ihr könnt es genauso machen, uns eine Frage zukommen lassen. Wenn ihr uns bei PayPal Geld schickt, dann werden wir die auch für euch beantworten. Crystal Palace schlägt Brentford mit 3-1. Man City schlägt Sheffield mit 2-0. Aston Villa schlägt Burnley mit 3-2. Die Wolves schlagen Everton mit 3-0. Nottingham Forest besiegt Man United mit 2-1. Fulham, wie gehört, schlägt Arsenal mit 2-1. Die Spurs schlagen das Team der Stunde Bournemouth mit 3-1. Da können wir noch ganz kurz drüber sprechen. Echt wieder mal eine ganz, ganz starke Leistung von Tottenham. Wir hatten Bournemouth ja auch häufig drin gehabt im Podcast die letzten Wochen, immer wieder drüber gequatscht, dass sie echt mega stark waren. Aber Tottenham will hier wirklich nichts anbrennen lassen und auch das Spiel dann doch dominiert und auch eiskalt vor dem Tor, ne?
Ja, eiskalt ist ein gutes Stichwort. Am Ende zu Hause wirklich eine Macht. Aber Bournemouth war auch in diesem Spiel nicht ganz chancenlos. Kommen am Ende tatsächlich auf 24 Schüsse, im Vergleich Tottenham nur 12. Also ebenbürtiger Gegner, was das angeht. Aber am Ende Tottenham einfach das reifere Team und machen es dann richtig gut. Saar, Son und Richarlison die Torschützen. Am Ende kann Scott nur noch zum 3-1 verkürzen.
Dann schlägt Liverpool Newcastle mit 4-2. Wir hatten auch das in der Folge. Und West Ham und Brighton trennen sich mit 0-0. Da gab es noch eine ganz spannende Personalie, weil James Milner einfach nicht aufhören will zu rennen. Hat sein 632. Premier League-Spiel absolviert. Damit rangiert er gerade auf Platz 2 der ewigen Tabelle. Nur noch Gareth Barry steht vor ihm. Und ich glaube, den könnte er auch noch einholen. James Milner, was für ein Uhrwerk.
Ich bin so ein Fan. Also ich muss sagen, ich habe mir gerade seine Highlights vom Spiel nochmal angeschaut. Wie viel der marschiert, wie clever er immer noch ist und wie wichtig er auch sein kann für dieses System. Hat man wieder gesehen, hat eine Top-Flanke geschlagen auf Pascal Groß, der eigentlich nur einnicken muss, das aber nicht schafft und bleibt an Areola hängen, der einfach eine Riesenpartie gemacht hat. Und insgesamt finde ich, dass er immer mehr reinkommt, dieses System von De Sherby versteht. Brighton sowieso im Aufschwung, hätten auch dieses Spiel gewinnen müssen, waren klar überlegen gegen West Ham und er passt da für mich rein und ja, einfach eine laufende Premier League-Legende und ich würde es ihm gönnen, weil er einfach trotz seines Alters ja fitnesstechnisch auf einem absoluten Top-Level ist und Achter spielt in einem Team, was so intensiven Fußball spielt und das auf einem richtig guten Weg. Also Riesenrespekt und ich glaube auch, er kann den Rekord noch holen.
Ja, Brighton auf Platz 7, West Ham der Gegner auf Platz 6. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie dieser heutigen Podcast-Folge und zwar dem Spieler des Spieltags. Und ich bin sehr gespannt, ob du mir gleich meinen vor der Nase wegschnappst oder nicht. Wen hat Robin Held sich ausgesucht für heute?
Würde mich sehr wundern. Ist auch wieder eigentlich einer, den ich reinnehme, um kurz über ihn zu quatschen und weniger wegen seiner Performance. Ich weiß, ich schummel da mal ein bisschen. Es ist He Chang Wang. Ja. Ich wollte über die Wolves sprechen, weil die einfach eine unfassbar gute Phase haben und vorne Spaß machen. Also dieses Trio, Sarabia, Matheus Cunha und eben Huang vorne drin, machen es richtig gut. Und auch in diesem Spiel, du hast ihn eigentlich nicht in den Griff bekommen, hatte gegen Everton unglaublich gute Tiefenläufe, hatte 2-3 Top-Chancen, ist einmal am Pfosten gescheitert, 2-3 Top-Paraden von Pickford. Also eigentlich machte hier 2 Hütten, war aber trotzdem der Aktivposten immer wieder gut aufgelegt, auch mit einer Torvorlage. Am Ende treffen dann Kilmer und Dawson, beide Innenverteidiger, und Cunha. Einfach ein Top-Auftritt und ich fand ihn noch am aktivsten und besten. Und diesmal ein Stürmer ohne Tor, mein Spieler des Spieltags.
Ist, glaube ich, auch eine Premiere. Ich glaube nicht, dass Wang schon mal bei uns Spieler des Spieltags war.
Eben.
Immer wieder eine Freude, jemanden Neues bei uns zu Gesicht zu bekommen. Und ihr könnt ja mittlerweile auch die Players of the Week bei uns auf Instagram immer bestaunen. Deswegen da auch gerne mal vorbeischauen. Radio England FM ist unser Nutzername dort. Meiner ist der offensichtliche, aber da ich ihn jetzt länger nicht mehr nehmen kann, muss ich nochmal nehmen. Es ist einfach Mo Salah.
Na.
Also was der abgerissen hat, wieder unfassbar. Zweimal selbst getroffen, dann auch mit einem wirklich traumhaften Assist mit dem Außenrist. Jetzt ist er weg für vielleicht 8 Pflichtspiele. Wir haben es ja heute auch besprochen. Ich musste nochmal als Coach Mo Salah hier ehren. Das war schon echt wirklich eine meisterhafte Performance. Und mittlerweile bin ich fast so weit zu sagen, Mo Salah gehört für mich in die All-Time-11 der Premier League auf dem rechten Flügel. Ich weiß nicht, ob es da schon mal bessere rechte Außenspieler gab in der Premier League-Geschichte, was der da Woche für Woche abreißt. Der wird auch einfach in der Form nicht schlechter. Die Zahlen sind nach wie vor unglaublich. Es ist unfassbar.
Ja, natürlich, super langweiliger Pick, aber völlig zu Recht. 150. Tor, diese Marke zu knacken. Und du sagst es, er kommt eben in diese Gespräche über die Besten, die wir gesehen haben in der Premier League, auf diesen Positionen, weil er das über diesen Zeitraum packt. Und das ist wirklich beeindruckend. Und viele haben gesagt, dass er vielleicht nicht mehr da anknüpfen kann, wo er mal war. Aber aktuell ist er so wichtig wie noch nie für Liverpool in dieser neu zusammengestellten Offensive. Deswegen, ja, völlig zu Recht und musste genannt werden, so fair kann man sein. Mo Salah.
Hat mit Haaland die meisten Tore insgesamt erzielt, nämlich beide 14, und mit Watkins zusammen die meisten Vorlagen. Also das sind 8 Vorlagen, also insgesamt 22 Scorerpunkte. Und das nach 20 Spielen ist wirklich unfassbar. Deswegen Mo Salah mein Spieler des Spieltags. Bevor ich jetzt zu lange hier noch gegen Ende rumlabere, machen wir lieber einen Deckel drauf. Vielen Dank für euer Zuhören bis hierhin. Das PayPal-Angebot steht nach wie vor. Vielen Dank heute an Valentin, der uns die 10 € geschickt hat. Schaut gerne auf Instagram, auf Twitter vorbei. Lasst uns ein Feedback da und wir hören uns wieder in 2 Wochen, weil nächste Woche ist ja Pause.
Guten Start ins Jahr. Bis dann. Ciao, ciao.